an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. In diesem Bericht geht es so ziemlich ab. Gott, wenn wir den lesen, wirkt da so richtig übernatürlich in seiner Macht. Da haben wir also hier den Herodes. Das ist ein Neffe von dem anderen Herodes, der zur Zeit von Jesus, als er geboren worden ist, regiert hat. Und der Herodes hier, so 40 Jahre später, der hat gerade mal den Jakobus, den Brüder von Johannes, herrichten lassen. Und als er gemerkt hat, dass er da steigt in der Gunst von gewissen Kreisen in der Gesellschaft, hat er auch den Petrus ins Gefängnis da. Das ist für den Petrus zwar nichts Neues, aber das Mal könnte es böse kommen. Und warum hat er den Petrus ins Gefängnis da? Ich würde mal sagen, das ist alles nur Politik. Es hat auch schon dann in einem übertragenen Sinn die Beliebtheitsskala gegeben. Es ist auch schon dann um Beliebtheitsprozent im Volk gegangen. Ein Trump hat diesen Monat 39%. Ein Obama hat in der gleichen Zeit vor 8 Jahren 47%, kann der Clinton sage und schreibe 55 im 96. Machen wir es ein bisschen regionaler. Die AZ hat eine Umfrage gemacht und eine Online-Umfrage und jetzt sind etwa 2400 Leute drauf gegangen, die Meinung gegeben. 74% von denen haben gemeint, dass der Bundesrat in den letzten Wochen einen guten Job gemacht hat. Gehen wir zurück zu dem Herodes hier. Dass jetzt also über das Passafest wirklich nichts schief geht, tut Herodes das ganze Sicherheitsdispositiv massiv erhöhen im Gefängnis. Und zwar etwa, ja, mindestens ums Vierfache, wenn normalerweise eine Wache genügt hat und mit Handschellen an den Gefangenen gekettet in der Zelle war. Der Herodes rechnet in diesem Wochenende mit allem, außer mit der Gemeinde, die betet. Mit einer Gemeinde, die ernsthaft betet. Da heisst es intensiv, aber das Wort zum Griechischen vor allem ist eigentlich ernsthaft. Und es ist noch spannend, was das ernsthaft bedeutet. Das heisst, sich mit aller Kraft nach etwas ausstrecken. Ja, sich so ausstrecken, dass man sogar den Muskel überdehnen könnte. Ich hoffe, ihr habt keinen überdehnt in diesem Sporttagsgewimmel. Ernsthaftes Gebet hat gerade darum eben Kraft, weil es zeigt, dass sich unser Herz leidenschaftlich nach dem ausstreckt, was Gott wichtig ist. Und in dieser Haltung kann sich die Verheißung von Jesus aus Johannes 15,7 wirklich erfüllen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Wir haben es gesehen. Sandra hat es für einen Freien bekommen. Eure Bitte wird erfüllt werden. Mit der Urgemeinde hier vor Augen möchte ich uns darum heute fragen, wie bete ich. Strecke ich mich auch leidenschaftlich aus nach dem, was Gott wichtig ist? Weiss ich, was Gott wichtig ist? Kann es vielleicht sein, dass manchmal meine Gebete, und wenn Gott über alle Schwachheit raus hilft, manchmal halt gleich schwach sind, weil ich vielleicht nicht ganz so bewusst in die Gegenwart von Gott komme? Mir hilft es so manchmal, wenn ich zum Herr sagen, Vater, ich komme jetzt im Namen Jesus ganz bewusst zu dir in den Thronsaal. Ich danke dir, dass es möglich ist, weil wir mit dem heiligen Blut von Jesus Christus gereinigt sind. Ich danke dir, dass ich in Jesus in deiner Gegenwart darf sein, so wie es im Epheser 2,6 steht. Zusammen mit Christus, mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Ein Platz in der himmlischen Welt für den, wenn wir zu ihm dürfen kommen. Aber ich bin überzeugt, dass ich auch schon jetzt im Geist in den Himmel versetzt sein darf. Jedes Mal, wenn ich bete. Jedes Mal, wenn ich bete, mache ich mir bewusst, dass ich jetzt in Jesus Christus einfach in meinem Geist rein und makellos wirklich darf in diesem Thronsaal stehen. Ich mache nicht irgendeine Selbsthypnose oder eine Autosuggestion oder was auch immer. Aber ich mache mir bewusst, dass ich in meinem Geist in der Präsenz von Gott darf sein. Und zwar ist das für mich so ein bisschen ähnlich, wie das vielen Kindern in unserem Land in den letzten Wochen gegangen ist. Wo Homeoffice angesagt war. Die Väter, die haben von daheim aus, die uns haben können, haben von daheim aus, also in einem Zimmer aus, gearbeitet. Und die Kinder haben jederzeit, weil sie ja Homeschool hatten, Homeschooling, haben jeden Moment, wenn es möglich war, können schnell zum Papi hineinschauen. Und ich glaube, für mich als Kind von Gott ist das gar nicht viel anders. Ich darf jederzeit schnell zum Papi hineinschauen, weil von der Dimension her, sichtbare, unsichtbare Dimension, ist der auch einfach nur im Zimmer nebendran. Oder er kommt zu mir hineinschauen, in mein Zimmer. Als seine erlösten Kind, denen, die vergeben ist, dürfen wir wirklich mutig vor seinen Thron kommen, so wie es heisst in dem Lied, das wir am singen. Und ich muss euch sagen, dass diese Art, die Sachen zu sehen dürfen, mein Gebetsleben verändert und mich stärkt. Ich erinnere mich dort da regelmässig daran, dass ich zwei Dimensionen lebe. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich Jesus so, meine innerlichen und äußerlichen Sinn zu reinigen. Mit seinem heiligen Blut. Ich befehle im Namen Jesu auf allen Stimmen zu schweigen, die nicht von Gott sind. Und nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Den habe ich vergessen zu schreiben. Das ist 2. Korinther 10, 5. Immer mehr mache ich meine Gebetszeiten auch auf das raus, dass ich das mache, was Jesus zu den Pharisäern mal gesagt hat. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Was heisst das? Das heisst, dass ich manchmal zu Jesus komme und mich auf das Wort, das er gesagt hat, berufe und ihn frage, Herr, was machst du gerade? An was bist du dran? Was darf ich machen von dem, was du machst? Und dann geht er mir vielleicht einen Gedanken und sagt, bete für den Mensch, dass er das und das und das, vielleicht gibt er mir auch wirklich noch so eine Situation, wo er gerade ist. Und dann mache ich das, weil ich wirklich noch bei Jesus sein will. Weil ich wirklich für das einstehe, wo sein Herz bewegt und wo vielleicht gerade sein Herz bewegt, was der Mensch angeht. Weil ich wirklich einstehe für das, was ihm wichtig ist. Und manchmal beschenkt er mich damit ein paar Gedanken, so mit einem gedanklichen Eindruck für den Menschen, den ich beten darf. Und wenn ich diese Gedanken, es gibt mir immer noch ein Herzklopfen, wenn ich es mache, aber ich probiere es auch. Und wenn ich dann diese Gedanken manchmal weiterleiten darf und dann die Antwort vorkommt, das habe ich jetzt gerade gebraucht, weil in meinem Leben gerade zapp und zapp abgeht, dann stärkt mich das im Vertrauen. Dann stärkt mich das im auf ihn hören. Und erfüllt mein Herz mit der Sehnsucht, noch näher zu Jesus dürfen zu kommen. Noch besser sein Reden dürfen zu vernehmen. Manchmal gibt er mir auch einen Vers aus dem Wort. Es ermutigt mich, immer in eine noch tiefere Vertrauensbeziehung zu ihm hineinzukommen. Und wenn ich sehe, wie die Gemeinde hier beim Petrus betet, dann kannst du eben wirklich nie wissen, was der Herr als nächstes tut. Wenn es darum geht, dass sich sein Wille für uns Menschen erfüllt. Er kann eben zum Beispiel einen Engel schicken. Und so steht es im 7. und 8. Vers. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und ziehe deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Meine Frau hat erwähnt, dass wir wahrscheinlich auch schon mal einen Engel gesehen haben, aber das ist eine andere Geschichte. Und die möchte ich jetzt euch erzählen. Sie hat das am letzten Sonntag angeschnitten. Als wir das erste Mal damals in Ecuador offiziell vom Hochland in die Hafenstadt Manta am Pazifik gereist sind, sind wir einen alten Toyota Stahl 2200, die den Karren kennen. Ich habe mich verliebt in die Kiste. um dort in Manta Mitglieder der Sozialbehörde zu treffen und über das geplante Frauenhaus auszutauschen, das wir auf dem Herz haben für dort. Haben wir uns ein anderes städtliches Spot verloren, weil wir noch auf unsere Jungs gewartet haben, die von der Schule heimgekommen sind am Eis. Nachher haben wir noch einen Umweg gemacht, so richtig, weil wir an die Küste runter sind mit einer Mitarbeiterin, die dort endlich wieder mal zu ihrer Familie, ihres Heimatdorf. Wo wir dann weitergefahren sind, von dem Dorf wieder weg, in die Richtung, wo wir eigentlich wollen, ist es schon ziemlich dunkel gewesen, weil im Ecuador, das ist 12, halb siebten Sonnenaufgang, halb siebten ist es feister. Und nach einem ersten Zwischenfall unterwegs, wo ich so ziemlich alles, was Lichtmaschine war, ausgestiegen ist, sind wir also mit Leerlauf in ein Dörfli reingerollt, so ein Urwald, so ein Küstenurwalddörfli. Und dann ist, es war Freitag zu Abend, ist so ein leicht besäuselter Mecho und hat mit Alkoholpegel und guten Zielen und $20 von mir fertig gebracht, dass wir wieder so viel Licht hatten, dass wir so mit der Lichtstärke von einer Taschenlampe können weiterfahren konnten. Und in dieser Zeit waren das relativ breite, aber sehr schlechte Kiesstrassen. Jetzt sind wir weitergefahren und sind dann langsam in die Zone gekommen, wo die riesen Krevettenteiche sind in Ecuador. Und das hat einfach links und rechts von der Strasse, haben wir gewusst, sehr tiefe Teiche. Und die machen da so Naturriesen Krevetten, die sie hier züchten. Und wir sind wirklich gerade verschrocken, als wir nachher also in dem Taschenlampenlicht von unserem Auto gesehen haben, dass einfach die ganze Straße alles überflutet war. Wir sind irgendwann einfach vor einer Wasserfläche gestanden und haben nicht genau gewusst, wo wir noch sind jetzt. Und wir haben wirklich gerade ein bisschen Angst bekommen und haben wahrscheinlich auch einen Moment gebetet und sind dann vorsichtig weitergefahren. Und aufs Mal ist in dem Taschenlampenlicht von unserem Auto so ein typischer Küstenbewohner daherkommt und hat so gewunken. Hey, kommt, das ist gut, fahren. Und dann nachher hat Kathi angefangen zu beten und ich habe Gas gegeben, was sie gebetet hat. Und wir sind dann gleich mal wieder auf besseres Gelenk gekommen. Du kannst dir vorstellen, da hat es links und rechts Teiche, tief runter, alles Wasser drüber rein. Und du weißt nicht, wie die Strasse richtig verläuft. Das war irgendwie noch kribbelig. Und als wir nachher wieder so ein bisschen auf besserem Gelände sind, hat meine Frau später gesagt, sie hat nach hinten geschaut und dann muss man an dem Mandy vorbeigefahren sein und nachher sind wir, und dann sind wir einfach nicht mehr rum. Einfach, ich weiß nicht, ob der eine Teich gefallen ist oder ich weiß nicht. Wie geht es euch mit so einer Geschichte? Wir sind so angespannt in dieser kribbeligen Situation. Also, ich hätte keine hellleuchtende Gestalt ertragen. Ich hätte, glaube ich, eher eine Herzkrise gemacht in dem Auto. Aber Gott weiss, in welcher Form als er uns in der Not soll begegnen. Was wir erlebt haben, passt von dieser Art her auch ziemlich gut in die Geschichte von Erlebnis mit Engeln, die ich hier so ein bisschen gelesen habe in der letzten. Die handeln immer von Menschen, die auch so in Kribbel liegen, vielleicht noch gefährlichere Situationen sind. Einer ist fast von einem Tornado verschluckt worden. Und dann werden die von jemandem gerettet und nachher sind sie in Sicherheit und dann ist die Person einfach weg. Und dann kannst du die Rettungssanität, der Retter, gefragt, hey, habt ihr den gesehen, der dort oben bei mir gestanden ist? Hey Mann, dort oben ist niemand. Da beim Petrus ist das eben gleich. Der Engel gibt dem Petrus also eine Stossezeit und sagt, hey, stand auf. Und im gleichen Augenblick sind die Ketten abgehebt von einem an den Handgelenk. Hey, ja, wenn er dann aufsteht und der dran gefesselt gewesen wäre, hätte es ihn ja geweckt vielleicht, oder? Wollen wir ja nicht. Für mich sagt das so viel, wie das dort, wo der Herr in unser Leben hineinkommt, können wir gar nicht mehr länger liegen bleiben. Dann können wir nicht mehr das Gleiche sein wie vorher. Wenn er uns berührt, verändert sich nämlich alles. Auch die Umstände. Ohne ihn bin ich auch wie ein schlafender Petrus, gefangen zwischen Wächtern hinter verschlossenen Türen. Er muss zu jedem von uns kommen und uns aufwecken, auferwecken zum Leben. Und zu mir sagt er, stand schnell auf. Hey, komm, wir haben etwas, was ich mit dir zusammen machen möchte.
Dort, wo der Herr uns berührt, müssen wirklich Ketten fallen und die auch zerbrechen. Wenn ich so in mein Leben hineinschaue, gibt es immer wieder Gründe dafür, dass mir der Herr auch in der Zeit, in der ich jetzt lebe, immer wieder mal besuchen muss und aufrütteln. Manchmal gleite ich in meinem ganzen Frommsein also ganz sanft in eine geistliche Routine ab. Vielleicht kennt ihr das auch. Morgen aufstehen, beten, stille Zeit, mal arbeiten, hey. Und dann dreht das relativ so schön. Aber irgendwann wird es mechanisch. Irgendwann quietscht es, weil es Ölfeld auseinander ist. Er hat gerade seine halbe Motor versenkt letztens und konnte eine neue Dichtung machen, weil das ganze Öl weg ist. Das hat nicht schön tönt an dem Auto. Man hat gehört, wenn er heimgekommen ist. Wie geht es uns? Dösen wir also sanft, plätschend vor uns hin oder sind wir wach? Nachdem als der Petrus jetzt wach ist und aufgestanden ist, sagt der Engel so, hey, komm, jetzt bin der Gurt um, leg die Sandalen an und der Petrus macht und hey, jetzt nimm auch noch den Mantel und komm damit. Der Petrus, wie es dann üblich war, ist so in einer inneren, untergewandten Art geschlafen. Und das ist so richtig los um ihn herumgelegen und so hat er so gerade als Decke brauchen. Und darum sagt ihm jetzt der Engel, hey komm, mach den Gurt um, mach dich parat, um mir zu folgen. Den Gurt ummachen beim Petrus, das ist da, wo dann sein Gewand zusammen hat, dass er dann auch nicht stolpern, einigermaßen zügig kann losmarschieren. Der Gürtel umbinden, wie es hier der Petrus macht, erinnert mich aber auch an den Gurt von der Wahrheit im 6. Kapitel vom Epheserbrief. Der Gurt von der Wahrheit, dort steht für den Glauben, für alles, was mich als Christ ausmacht. Es gibt nichts, wo mein Lebenskleid wirklich so zusammenhält wie der Gurt vom Glauben. Er steht für das Vertrauen zu Jesus. Für das tiefe Vertrauen in ihn, wo die Wahrheit ist und er ist die Grundlage für alles, was ich als Mensch sein kann. Und jetzt, wenn er den Gurt anhat, geht es auch noch darum, die Sandalen anzulegen. Aufgeweckt werden und ins Leben in eine... Moment mal. Ich übersetze. Aufgeweckt werden und in das Leben hier gehen, wo der Herr wirklich für mich gedacht hat, ist eine Sache. Mich aber bereit machen und mich aufmachen, ihm nachzufolgen, ist das andere. Die Sandalen anlegen heisst darum für mich auch, ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Von dir zu lernen und dir immer ähnlicher zu werden. In dieser Haltung lege ich auch jedes Mal, jeden Tag, auch den Mantel neu an. Weil der Mantel von der biblischen Symbolik her auch für Schutz, für Auftrag und für geistliche Autorität steht. Gott kleidet uns an mit Kleider vom Heil, heisst es in der Bibel. Und das schließt auch wie mit geistlicher Autorität, die er uns gibt. Darum die Frage, aus was ruft Jesus uns heute raus? An was rüttelt Jesus bei uns? Wo sind wir manchmal noch vielleicht so in einer Art von Gefängnis? In der Nacht auf der letzten Sonntag habe ich etwas geträumt. Ich habe geträumt, dass ich auf einem Flugplatz gelandet bin. Und auf dem Flieger stillgehalten bin ich in so einen engen Gang hinterher geschnagelt, also fast wie ein Liftschacht. Also. Ziemlich eng und doch irgendwie durchsichtig. Und da bin ich hinterher gekrochen und habe an eine Tür gerüttelt. Und zwar... Weil hinter drei war eine Katze, die ich retten wollte. Das war so der Schmunzelmoment im Ganzen. Aber die Tür ist nicht aufgegangen, also habe ich für die Katze gerüttelt. Und nebenan rechts habe ich noch irgendetwas so auf dem Flugplatz gelangt gesehen, wie ein Sicherheitsbeamter. Und ich habe mich ein bisschen seltsam gefühlt und gesagt, ja, also ich wollte ja noch meine Katze rausholen und alles gut, alles klar. Und dann am Sonntagmorgen da im Worship habe ich die Situation eigentlich innerlich vor die Augen bekommen. Und dann war es so, dass ich plötzlich wirklich aus dem Gang einfach draus war und Jesus umarmt habe auf dem Flugplatz. Ich bin dann immer ein bisschen nachher. Ich bin noch nicht so gut im Träumdeuten. Ich bin ein bisschen mit Gebeten in den Traum nachher die Woche. Und es ist mir irgendwie, wie wenn Jesus mir sagen möchte, Du, hey, ich will dir ermutigen, du dich nicht immer zu fest auf das ausrichten, was du denkst. Du nicht immer zu fest selber irgendwie Lösungen suchen. Komm einfach zu mir mit dem Zeug. Weil das andere ist eh verkackt. Also offen sein für das, was er schenkt. Und da bin ich am Lernen. Da bin ich am Lernen, mit Jesus zusammen immer wieder neu die gewohnten menschlichen Kanäle zu verlassen, weil die wirklich eng führen und mich rausführen und Jesus umarmen und auf das hören, was er mir sagt, wenn ich in seinen Armen lege. Ich weiss nicht, was bei uns Einzelnen heute dran ist, dass wir uns aus etwas rausführen lassen. Vielleicht haben wir irgendwo auch manchmal mit Gedanken mit ihnen zu kämpfen. Oder wo sind wir, so wie der Petrus noch angekettet? Oder anders gesagt, was tut uns zurückhalten, um unsere wirkliche Bestimmung dürfen leben, die wir in Jesus haben? So, wie das Gebet da von der Gemeinde dazu beigetragen hat, dass der Herr mitten in die gefährliche Lebenssituation von Petrus hineingekommen ist, so passiert das auch bei uns, wenn wir ganz konkret füreinander einstehen. Sei das zu zweit, sei das in unseren Kleingruppen oder auch als Chor, so wie heute in dieser Versammlung. Wie setzen wir bei uns um, was da bei einem Petrus passiert? Gelingt es uns einander immer wieder gegenseitig zu stärken und einander in der Kraft vom Heiligen Geist, gerade auch im Namen Jesu, befreien und heilig zuzusprechen. So komme ich an den letzten Vers her, den ich lese. Ich empfehle euch übrigens das ganze Kapitel 12 zu lesen, dann habt ihr das Umfeld ein bisschen. Im Vers 9 und 10 heißt es: Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Ja, das haben wir schon gehört. Also auch da ist nicht anders. So eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist jetzt von dem her gesehen, wo überrascht uns der Herr heute im Schlaf und scheint mit seinem Licht in unser Leben? Lasse ich zu, dass er mich rausführt? Er führt mich nicht unbedingt immer aus etwas raus, das mir vielleicht schaden kann, aber vielleicht steht er einfach mitten in mein Leben rein, weckt mich und sagt, hey, komm mit, es gibt da noch mehr, was ich dir möchte zeigen. Das ist etwas, was du unbedingt mit mir solltest erleben. Und das kann dir im Moment dann wirklich so vorkommen wie, hey Mann, träume ich jetzt, habe ich irgendeine Vision oder so. Und wir damals mit dieser Familie dann wirklich auf Manta sind, mit deren Arbeit angefangen haben, in diesen ersten Tagen, da hatte ich einen Moment mal so richtig Angst gehabt. Kennt ihr das dämliche Gefühl, wenn es einfach alles so ein bisschen, wenn es da so in den Bauch aufkreucht und so ein bisschen klamm wird ums Herz und ein bisschen eng? Genau das hatte ich gehabt. Und dann kommen die dummen Gedanken, die du folgst und das Gefühl hast, du fragst dich, was mache ich eigentlich da? Auf was habe ich mich da noch reingelassen? Kennt ihr? Das gehört dazu. Aber hätte ich mich damals nicht wirklich wecken von Jesus, hätte ich mich nicht wirklich parat gemacht, wäre ich nicht mit Jesus zusammen die Stadt aufgebrochen, ich hätte definitiv ein Abenteuer verpasst. Auch hier als Chor dürfen wir uns ganz neu den Gurt umschnallen. Zentralen anlegen und mit Jesus rausgehen. Da gerade in das Dorf. Und sie retten Botschaft in die Quartiere hineintragen. Und da ist dann noch mal einen Traum gehabt, wo ich mit Menschen ins Dorf hineingegangen bin, von einer Apotheke aus und gratis Medikamente verteilt habe. Weil ich mich so im letzten halben Jahr recht intensiv angefangen habe, beschäftigen, ein bisschen mit prophetischen Träumen und auch entsprechende christliche Literatur darüber lesen, ist mir einigermaßen möglich gewesen, so eine Idee zu haben, was dieser Traum könnte sein. Von der prophetischen Traumsymbolik her ist eine Apotheke ein Sinnbild für die Kirche, für die Gemeinde. Für die Gemeinde von Jesus Christus. Und die Medikamente stehen für das Evangelium. Das Wort Gottes, das Heil gibt und Heilig bringt. Und wer als die sind, die rausgehen ins Dorf, da kann sich jeder selber von uns fragen. Mir geht es darum, dass wir zusammen den Traum leben, den uns Jesus ins Herz legt. Mir geht es darum, dass wir wirklich den Traum dürfen leben, den er uns schenkt, auch hier in diesem Dorf und in der Region. Am Dienstag treffen wir das erste Mal ein bisschen mit einer Gruppe vom Gebet her, einfach so ein bisschen Koordinationsgruppe für die Evangelisation, die vielleicht im November stattfindet, im Saalbau. Aber Evangelisation findet nicht erst im November statt. Es wird ein gutes Mittel sein, Ziele zu erreichen, die Gott hat mit den Menschen in der Region, wenn es dann stattfinden kann. Aber Evangelisation ist jeden Tag. Mission heisst Sendung und gesendet sind wir jeden Tag. Evangelisation ist jetzt. Darum ermutigt durch so eine Botschaft, die man sich Gott geschenkt hat, im Traum, wollte ich von dieser Apotheke hier weggehen, immer wieder neu, immer wieder Menschen begegnen und dort, was geschenkt ist, auch zu teilen, was Heilmittel ist, das ich anzubieten habe. Nicht von mir und nicht auf irgendeinen Gewinnmarscher von einer Pharmafirma, sondern zum Gewinn von demjenigen, der es annimmt. Darum lasst uns rausgehen und Menschen in der Kraft von Jesus, seiner Vollmacht, begegnen, sie zu stärken in seiner Kraft und das unter der Leitung von ihm, sie auch dürfen in die Freiheit geführt werden, dass sie diese Kugeln wirklich dürfen hinter sich lassen, alles, was sie daran angekettet sind und dass sie dürfen in die Freiheit geführt werden, wo Jesus ihnen schenkt. Jedem. Jedem. Und das Quartier da hinten, das ist mir ganz besonders am Herzen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Hund hier durchlaufe, bete ich. Wir möchten jetzt einfach einen Moment haben von Reflexion. Es kommen auch jetzt ein paar Fragen, die teilweise auch im Fließtext von